Grabsalz ist reich an besonderen Momenten. Manchmal ist es so, dass die Momente hinterher dann nochmals zu ganz besonderen werden. Unvergesslich die Lesung von Frank McCourt draußen auf der Terrasse. Und manchmal sind es ganz besondere Momente, die einem lange vorausrennen. Man rennt ihnen richtig hin und hinterher. Man sie ständig vor Augen und weiß, das Besondere, das wär's, das ist es, das wär's. Es geht immer zwischen, das ist es, das wär's hin und her. Da möchte ich jetzt sagen, ein Wort, das das Wort Verbrecher nicht immer negativ nur zu verstehen ist, habe ich verstanden, seitdem mir der Verleger des Verbrecherverlages geholfen hat, ihn auf die Bühne zu bringen, ihn und seine Frau. Ich möchte nur ein kurzes Zitat noch sagen und dann gehe ich. Das Problem der Kritiker ist nicht, dass ihm die Kunst oft missfällt, sondern dass er so tun muss, als wüsste er auch warum. Georg Kreisler.
Vielen Dank.
Georg Kreisler und ja. Barbara Peters.
Entschuldigung. Ja. Wir lesen Ihnen zuerst ein paar Gedichte aus meinem Gedichtband zufällig in San Francisco vor. Einige Gedichte in diesem Buch sind absurd, die kommen der Wahrheit am nächsten. Man schreibt sie nicht absichtlich, sie werden einem eingeflüstert, sind also unbeabsichtigte Gedichte. Einem Gedicht muss man gehorchen, während man es schreibt, denn in einem halbwegs guten Gedicht ist alles wahr, auch das Gegenteil. Man kann einem Gedicht gleichgültig gegenüberstehen, aber das Gedicht selbst ist dir gegenüber nie gleichgültig, es fordert dich heraus. Meine Gedichte sind aber nicht nur unbeabsichtigt, sie sind auch verbesserungsbedürftig, wie jedes Gedicht. Wer ein Gedicht schreibt, darf nicht sterben, denn er muss seine Gedichte immer weiter verbessern. Was oft übersehen wird, ist, dass ein gutes Gedicht unter anderem auch schön ist. Manchmal so schön, dass es weh tut. Kein Gedicht ist eine Insel. Wir leben in einer Welt von du oder ich. Und ein Gedicht heißt beide. Aber ich muss mich nicht rechtfertigen, denn es sind ja unbeabsichtigte Gedichte. Das Buch heißt also zufällig in San Francisco. Und Barbara wird Ihnen jetzt das Gedicht vorlesen, das diesem Buch den Namen gab.
Am Strand von San Francisco hat der Mond bisweilen eine blütenweiße Farbe. Und wer dann zufällig in San Francisco wohnt, den schmerzt auf einmal eine alte Narbe. Das hängt zusammen, denn der Mond ist blass, scheint über mich persönlich nachzudenken. Und mit der Zeit schmerzt mich dann noch etwas, vielleicht im Kopf, vielleicht in den Gelenken. Natürlich sagen nüchterne Personen, ich rede mir das nur ein, ich fantasiere, es gäbe seltsame Assoziationen. Da kriegt man plötzlich Schmerzen in der Niere. Das gebe ich zu, ich habe schwache Stunden, da glaube ich fest, dass ich in San Francisco bin. Die gehen vorbei, dann ist der Mond verschwunden und nimmt die Schmerzen mit. Wer weiß wohin.
Ein gewisser Max Baerbohm hat gesagt, wenn man ein Schaf auf zwei Beine stellt, ist es deswegen kein Mensch. Aber wenn man eine ganze Schafherde auf zwei Beine stellt, ist es ein Publikum. Das ist nicht nur komisch, sondern auch richtig. Aber ein Gedicht wird ja nicht von einem Publikum gelesen, sondern von einzelnen Menschen. Ein einzelner Mensch schaut in meine Seele und kann sich dazu Zeit nehmen. Oder ich schaue in seine Seele oder ihre Seele, denn ich richte meine Gedichte an ihn oder an sie, nicht an ein Publikum. Ein einzelner Mensch ist nicht so grausam wie ein Publikum und auch ein Publikum ist nicht so grausam wie ein Literaturkritiker, wobei ein Publikum im Gegensatz zum Kritiker intelligent ist. Zugegeben, auch ein Kritiker kann intelligent sein, aber nicht, während er die Kritik schreibt. Das Gedicht der Tausendsassa beschreibt nicht nur, aber auch den Kritiker.
Es gibt den Mann, der alle kennt. Man nennt ihn Menschenpräsident. Er sitzt auf der Estrade und streichelt seine Gnade. Er wohnt in seiner Wesenheit umgeben von Unsterblichkeit und kümmert sich um alle mit Umsicht und mit Kralle. Sein Herz ist flink, sein Rat ist heiß, er weiß, dass jeder weiß, er weiß. Und was er sagt, verbirgt er. Gelegentlich erwürgt er. Er ist der Arzt und du Patient, er schreibt für dich dein Testament, als wäre er Herr von Goethe und spielt dazu die Flöte. Und bist du alt, sogar schon tot, er bleibt dein Retter in der Not und spricht sogar gewöhnlich für dich mit Gott persönlich. Das hat er unlängst mir erzählt. Dann hat er noch mein Bett geölt und mir den Tag verdorben. Und dann bin ich gestorben.
Die meisten Dichter nimmt man erst ernst, wenn man ihre Gedichte auswendig kann und sie gelegentlich zitiert. Dann kann ein Gedicht Folgen haben, es kann aus Lesern fühlende Menschen machen. Ich merke das auch an mir selbst, ich komme den Leuten ja immer ein bisschen anders vor. Ich komme den Leuten anders vor und kann dem nicht entgehen. Ich schlüpfe durch ein geheimes Tor und bleibe anders stehen. Da ich nur scheine, was ich bin, bin ich auch, was ich scheine. Ich stehe auf einem Trampolin und habe Gummibeine und springe ab und springe auf und lande am Klavier. Das nehme ich dann im Dauerlauf nach Israel mit mir. Dort lerne ich als Judensohn die Bibel wegzusingen und dann für einen Judaslohn die Tauben umzubringen. Ich bin makaber, schauerlich, doch andererseits ganz nett und mache auch bedauerlich ein bisschen Kabarett. Nehmt ihn nicht ernst, er ist doch gut und er bemüht sich redlich. Er ist ein Wiener und ein Jud, zusammen ist das tödlich. Er hat halt eine Art Humor, da kennt man sich nicht aus. Ich schlüpfe durchs geheime Tor und finde nicht nach Haus. Gute Gedichte sind ja seltene Glücksfälle, so ähnlich wie gute Politiker. Ein schlechter Politiker hält seine Fantasie für falsch und das kann schlimme Folgen haben. Wer seine Häuser nicht auf Sand baut, der baut ja überhaupt keine Häuser. In der Politik spricht man manchmal von Visionen, aber da sie unsichtbar sind, wendet man ihnen den Rücken zu. Fantasie ist eng an Inspiration gebunden und ein Politiker braucht keine Inspiration, außer um einen Konkurrenten zu beseitigen. Es gibt keine größeren Gegensätze als Politiker und Dichter. Und wenn man entdeckt, dass beide Menschen sind, fragt man sich, ob der liebe Gott das weiß. Der Ehrgeiz, die Gier, das Wettrennen. Komischerweise erinnert mich das an den Erlkönig von Goethe, obwohl der doch mit Gier nichts zu tun hat.
Es gibt eine böse Elfe, die reitet durch Nacht und Wind und hält, so wahr mir Gott helfe, in den Armen ein ächzendes Kind. Was nützt so ein Kind den Armen? Die Armen haben kein Geld. Doch die Elfe, Gott hab Erbarmen, sie reitet rund um die Welt. Sie reitet von Hofe zu Hofe, sie reitet von Hafen zu Hafen und Gott in der nächsten Strophe wird sie, wie ich hoffe, bestrafen. Sie reitet mit allen Gestüten und allen ächzenden Kindern. Sie reitet, Gott möge es verhüten, denn ich kann es nicht mehr verhindern. Sie findet den Erlkönig und seine tanzenden Töchter. Nur Gott kann sie aufhalten, stöhn ich, doch von Gott kommt nur noch Gelächter. Sie reitet von gestern bis morgen, sie reitet quer durch die Zeiten und Gott hat jetzt andere Sorgen und lässt die Elfe reiten. Sie wird hochgelobt in der Presse, sie ist überall plakatiert. Sie ist reich und besitzt Raffinesse und die Menschen sind hypnotisiert. Sie foppt die gescheitesten Leute, verspricht ihnen Macht und Glück. Auch du bist bestimmt ihre Beute, sie hat dich bereits im Blick. Du wirst ihr gehorchen müssen, du bist ja gesund und munter. Und doch, wenn sie strebt, dich zu küssen, hau ihr einen herunter.
Wenn man genügend viele Gedichte liest, sind die meisten Krankheiten am nächsten Morgen besser. Gedichte sind das, was der Musik am nächsten kommt. Also der Versuch, etwas auszudrücken, was sich nicht ausdrücken lässt.
Ich habe eine Faust gefunden. Sie lag in einem Tümpel inmitten vieler Todeswunden und anderem Gerümpel. Die Hand war offen hingeschmissen, die Nägel waren zerzaust, die Finger waren abgerissen und trotzdem eine Faust. Ich hob sie auf und fragte mich, gehört sie einem Mann, dem ich sie, wenn auch untauglich, zurückerstatten kann? Dann merkte ich, die Faust war klein, die Finger dünne Fädchen, als hätte ich ein Stelldichein mit einem jungen Mädchen. Ich wollte sie dann eingeweicht in Essigsäure legen, doch sagte ich mir, nein, vielleicht hätte sie etwas dagegen. Ich hing sie draußen in den Wind, damit sie schwingen kann. Und wenn ich etwas schrecklich finde, dann blicke ich sie an. Sie schwingt im Winde Tag und Nacht und droht wohl dir und mir. Zuerst habe ich sie ausgelacht. Jetzt schwinge ich mit ihr.
Kein Mensch weiß, wo er ist und warum, außer von seinem persönlichen Standpunkt aus. Er kann seinen Standpunkt einem anderen Menschen mitteilen und beide können dann behaupten, dass sie einander verstehen, aber das stimmt nicht. Wenn ich zum Beispiel sage, ich bin in meiner Wohnung, impliziert das doch unzählige Nebenbehauptungen, etwa die Möblierung der Wohnung, wie lange man sie schon hat, vielleicht sogar die Kindheit mit allem, was dazugehört. Und eben das sind die Gedichte. Sie sind die Nebenbehauptungen der Hauptbehauptung. Sie sind, was der andere nicht verstanden hat. Ein gutes Gedicht besteht aus lauter Nebenbehauptungen. Und weil diese Nebenbehauptungen weitere Nebenbehauptungen enthalten, ist jedes Gedicht verbesserungsfähig. Andererseits sind Gedichte unsere wunderschöne Welt. Wenn man ehrlich wäre und die nötige Zeit hätte, müsste man immer weiter schauen und weiter dichten. Künstler müsste man sein. Ich kenne einen Künstler namens Willibald.
Man gab Willibald einmal, hui, nichts mehr zu essen. Doch war er ein Künstler und sein Hunger war schwach. Dann versuchte man Willibald schnell zu vergessen. Doch die Erinnerung an ihn blieb noch jahrelang wach. Man hat auch probiert, ihn zutiefst zu verletzen. Und er blieb, wie er immer war, merkte es nicht. Man wollte ihn durch einen Goldschmied ersetzen, darüber schrieb er dann selber ein heiteres Gedicht. Man hat ihn verleumdet, verprügelt, verachtet und all das nahm Willibald schmunzelnd in Kauf. Und eines Tages hat man ihn einfach geschlachtet und hing seine Leiche im Stadtzentrum auf. Doch was auch geschah, er blieb nicht auf der Strecke, denn komischerweise hat nichts funktioniert. Schau, dort drüben biegt Willibald gerade um die Ecke und lächelt uns an, als wäre gar nichts passiert.
Genau genommen bedeutet also ein Gedicht gar nichts, weil es die wesentliche Behauptung auslöst. Es öffnet die Tür zu einer Welt, in die man zuerst lieber nicht übersiedeln möchte, aber wenn man klug ist, geht man hinein und lässt das Gedicht siegen. Der Dichter selbst siegt ja nicht. Er hat die Macht, ein Gedicht zu schreiben, aber sonst keine, will meistens auch keine. Ich zum Beispiel bereue alles, was ich je geschrieben habe. Das mag Ihnen komisch vorkommen, aber es ist wirklich so. Franz Kafka verfügte, dass man seine Werke nach seinem Tod verbrennen möge. Sein Freund Max Brod tat uns den Gefallen, das nicht zu tun. Also gut, so weit wie Kafka würde ich nicht gehen. Wer weiß, wie ich mich nach meinem Tod fühlen werde. Aber ich kann ihn verstehen. Die ständige Unzufriedenheit mit dem eigenen Geschreibsel ist schwer zu ertragen. So unzufrieden mit seiner Arbeit ist kein Rechtsanwalt, kein Arzt, kein Maurer, kein Tischler.
Und wo ist das Paradies? Ist es Frieden unter Linden? Ist es Liebe in Paris? Oder Klarsicht bei den Blinden? Definieren ist nicht schwer, Hoffnung ist ein Regenbogen. Suchen kann man kreuz und quer, aber wer eins findet, hat gelogen. Viele Thesen, viele Ziele, was das heißt, das weiß man ja. Paradiese gibt es viele, in der Mehrzahl sind sie da. Paradiese gibt's für Käfer, für die Katze, für den Hund. Doch für Adam und für Eva war es bekanntlich nicht gesund. Denn die Menschen offensichtlich passen einfach nicht dorthin. Religiös und auch geschichtlich passen Menschen nach Berlin.
Und Dichter sind auch Menschen, aber wenn sie Menschen werden, hören sie meistens auf, Dichter zu sein. Ich will jetzt nicht ans Dritte Reich erinnern, ich greife noch weiter zurück auf den Ersten Weltkrieg, auf das Jahr 1914. Da schrieb Anton Wildgans, damals ein sehr berühmter Dichter und auch heute geehrt durch den Anton Wildgans-Preis, Folgendes. Weh den Besiegten, härtester der Sprüche, an ihren Nacken wird der Kalt vollstreckt, mit schächter Ruhe, ohne Hass und Flüche, zermalmt die Brut und was sie ausgeheckt. Alfons Petzold, ein Arbeiterdichter und Sozialdemokrat, schrieb im Jahr 1914. Die Bücher hinein, das Schwert heraus, schussfreudig die blanke Büchse und losgeritten in donnerndem Braus auf die französischen Füchse. Ottokar Kerner, Dichter des späteren österreichischen Nationalhymnes, schwärmte für den Krieg mit den Worten: Steirische Holzer, holzt mir gut mit Büchsenkolben die Serbenbrut. Steirische Jäger, trefft mir glatt den russischen Zottelbären ans Blatt. Felix Dörmann, ein erfolgreicher Operettenlibrettist, schrieb: Die Russen und die Serben, die hauen wir jetzt in Scherben. Franz Theodor Tschokhor, später Präsident des österreichischen Penclubs, schrieb: Ein Metzeln und Würgen kehrt heim und prahlt mit geschändeten Dirnen. Die Steine kleben vom blutigen Sein, Blut quillt aus zerspaltenen Stirnen. Aufprasselter Hass aus purpurnem Bart, keine Gnad. Oder Ludwig Ganghofer: Herr Kronprinz Wilhelm, vermöble sie fest und mache sie springen wie vor der Pest. Hell leuchtet aus dieser fröhlichen Jugend die Sonne des Mannes, die Siegertugend. Nur Druff, immer feste Druff. Der berühmte Theaterkritiker Alfred Kerr schrieb: Peitsche sie, dass die Lappen fliegen, dürfen uns nicht unterkriegen. Zarendreck, Barbarendreck, peitscht sie weg. In Prosa äußerte sich Thomas Mann folgendermaßen: Krieg, es war Reinigung, Befreiung, was wir empfanden, und eine ungeheure Hoffnung. Deutschlands ganze Tugend und Schönheit entfaltet sich erst im Kriege. Der deutschen Seele eignet etwas Tiefstes. Es ist ihr Militarismus, ihre soldatische Moralität. Der Dirigent und Komponist Felix von Weingartner schrieb: Verlogen, heimtückisch, prahlerisch und dünkelhaft, so haben unsere Feinde einen frevelhaften Krieg gerüstet. Es gäbe keine höhere Weltordnung, wenn wir nicht Sieger blieben. Auch die fortschrittlichen Komponisten Schönberg, Berg und Webern, die vom österreichischen Staat nur Missachtung und Ablehnung erlebt hatten, ja sogar der Psychiater Sigmund Freud, waren damals kriegsbegeistert. Es gab ein schreckliches Manifest, das zum Daseinskampf aufrief, und von etlichen Künstlern, beispielsweise Max Reinhardt, Siegfried Wagner, Engelbert Humperding und auch dem Physiker Max Planck, unterzeichnet wurde. Plötzlich war 1914 eine andere Welt entstanden, die einen blutigen Krieg befürwortete, so wie 1938 in Wien eine Welt von Siegern und Verlierern, von Verfolgern und Verfolgten entstand. Und es gab nicht den geringsten Grund dafür. Natürlich waren die Zeiten schlecht, es gab Arbeitslosigkeit und Not, aber das gab es anderswo auch. Das hat es in Österreich schon die letzten 20 Jahre gegeben und sich stetig gebessert. Wir Kleinbürger sparten, wir hatten sehr bescheidene Wohnungen, aber wir fuhren auch gelegentlich in den Urlaub, litten keinerlei Hunger. Ich durfte sogar privaten Musikunterricht nehmen, und auf einmal Hitler. Die Welt war über Nacht verrückt geworden. Auch Gedichte finden in einer anderen Welt statt. Auch sie entstehen auf mysteriöse Weise, so wie die großen und wichtigen Geschehnisse in der sogenannten realen Welt. Wir haben keine Macht über sie und wir reagieren so gut es geht, aber es geht nicht sehr gut. Auch heutzutage, meine Damen und Herren, haben wir Autos, einfach weil man sie hat. Wie Hitler kamen die Autos über uns. Niemand fragt, wie man vor 50 oder 100 Jahren ohne Auto zurechtkam. Man kam gut zurecht, besser als heute. Schon damals gab es Rechtsanwälte ohne Auto, Ärzte ohne Auto. Man machte gute oder schlechte Geschäfte ohne Auto. Dieselben Menschen fänden es heute unmöglich, ohne Auto zu leben. Zu erklären ist das nicht. Und ob es ein Fortschritt ist, lasse ich dahingestellt.
Bei Gott. Bei Gott, wenn ich tanze, dann tanze ich zur Gänze. Dann gehe ich aufs Ganze und ganz bis zur Grenze. Ich drehe mich hinunter und fliege hinauf. Mein Tanz ist ein bunter Hindernislauf. Mein Mann tanzt die nämliche Choreografie und summt eine dämliche Quatschmelodie. Bei unseren Balletten bleibt nichts in den Schuhen, denn unsere Betten stehen hoch im Taifun. Wir tanzen und sprengen und rollen uns im Kreise. Die Engelein bringen uns Pfefferkornspeise. Die Teufelein füttern uns Paprikatee. Die Berge erschüttern, das Meer sagt Adieu. Doch wir tanzen weiter und weiter bergab. Der Brustkorb wird breiter, die Lunge wird knapp, die Niere schlüpft tiefer, die Galle wird schlank. Die Milz und der Kiefer sind überseekrank. Wir kollern und wirbeln und wackeln obszön. Wir schwanken und zwirbeln wie Sülze im Föhn. Die Walzertrompete wird lauter und schriller. C-Dur ist von Goethe, C-Moll ist von Schiller. Bist du nicht das Luder, das neben mir strampelt? Ich weiß nicht, bist du, der mich ätzt und zertrampelt? Wir geigen im Reigen und neigen die Zehen und haben uns eigentlich gar nicht gesehen. Plötzlich macht's Krach. Die Musik ist vorbei. Die Gesellschaft wird wach. Am Schluss auch wir zwei.
Ich befand mich in einem mir fremden Land, war aber kein Tourist, sondern beruflich gekommen, um ein paar Gedichte zu schreiben. Kontakte mit Europa oder gar Amerika waren verboten. Ich hatte einen Führer, der sehr nett zu mir war und leise Vorschläge machte, wobei er immer wieder betonte, dass ich frei war, zu schreiben, was ich wollte. Das Land selbst war aber gar nicht nett. Seine Sehenswürdigkeiten wurden vor allem von Schulklassen besucht. Der Rest bestand aus Wohnblöcken mit Einheitswohnungen. Die Menschen in den Straßen waren ziemlich einheitlich gekleidet, Farbe grau, und ich durfte mit ihnen sprechen und Fragen stellen. Fast alle sagten, dass sie sich zwar ein besseres Leben vorstellen könnten, aber trotzdem nicht unzufrieden seien. Sie würden ihr Land und jederzeit todesmutig verteidigen. Sie hatten auch andere Länder besucht, diese aber nicht wirklich ernst genommen. Ich versuchte ihnen etwas über Hitler und Stalin zu erzählen, denn sie hatten diese Namen nie gehört. Zu meiner Überraschung waren sie begeistert von meinen Erzählungen und bedauerten, dass in ihrem Land keine so großen Männer tätig wären. Wenn ich dann sagte, dass diese Männer schreckliche Kriege angezettelt hätten, lächelten sie und glaubten mir nicht. Sie waren auch neugierig. Daher erzählte ich ihnen Dinge aus meinem eigenen Leben und erwähnte dabei den Antisemitismus. Das war sinnlos, denn sie verstanden ihn nicht, fragten, warum die Juden sich nicht gewehrt hätten und in welcher Beziehung sie anders gewesen wären. Ich gab es bald auf, denn allmählich verwechselten sie die Juden mit Terroristen und meine Widersprüche fielen auf unfruchtbaren Boden. Generell konnten sie mein Leben nicht nachempfinden und heute bin ich froh, dass ich nicht mehr in diesem Land bin. Die Gedichte sind zu Ende geschrieben.
In den kleinen, dunklen Gassen wachsen Perlen auf den Wiesen, die sich von den Schlossterrassen über Nacht herüberbliesen. Diese kann man ernten, zähmen oder kochen, nach Belieben, weil sie sonst zu Staub verkämen und als Würmer übrig blieben. Wer sie kocht und isst, kann fliegen zu den Finken auf Formosa oder sich im Wald zerwiegen, teils in Reimen, teils in Prosa. Ja, die kleinen dunklen Gassen kann ich jedermann empfehlen. Sie sind einsam und verlassen, aber köstliche Juwelen. Einmal kam Herr Günther Schrage in die kleine dunkle Gasse, die ich meistens bei mir trage und nur selten liegen lasse. Wollte dort ein Business starten, mit Girlanden und mit Pfauen, um dabei, wie zu erwarten, Leute übers Ohr zu hauen. Doch, oh Wunder, die Girlanden waren plötzlich ganz verbogen und die Pfauen, die sie fanden, waren schnell davongeflogen. Und da stand nun ohne Ware Günther Schrage in der Gasse und er raufte sich die Haare und zertrümmerte die Kasse. Doch dann wurde Günther Schrage schlauer, stärker, renitenter, und er sprach: In dieser Lage braucht man doch ein Einkaufscenter, also will ich eines bauen in der Art von Kathedralen, und die Leute sollen schauen und vor allem hoch bezahlen. Ach, die kleine dunkle Gasse war mit einemmal verschwunden. Statt der Gasse kam die Masse der rentablen, dummen Kunden. Denn die kleinen dunklen Gassen kriegen keine Rast auf Erden. Ihre Seele wird verblassen und ihr Schlaf noch kürzer werden.
Soweit meine Gedichte in dem Buch Zufällig in San Francisco. Ich möchte Ihnen jetzt noch schnell ein zweites Buch vorstellen, das natürlich was ganz anderes ist. Es heißt Anfänge. Und ich versuche darin zu beweisen, dass das schöne Sprichwort aller Anfang ist schwer falsch ist. Ich sage, aller Anfang ist leicht. Das Durchhaltevermögen bis zum Ende, darin liegt die Schwierigkeit. Ich könnte zum Beispiel einen Kriminalroman anfangen und ihm den Titel Überraschung auf Capri geben. Überraschung auf Capri ist ein guter Titel, obwohl ich im Vorfeld noch gar nicht weiß, wo ich ihn im Buch unterbringen kann. Aber der Anfang des Romans ist ein Kinderspiel. Der Auftrag, Rechtsanwalt Dr. Peter Hofböck zu töten, lag vor Privatdetektiv Stefan Merkbruder. Er wusste natürlich, wo der Ursprung lag. Das waren zwei Politiker, Gemeinderatsabgeordnete, also ganz unwichtige Personen, prozessierten gegeneinander und einer wurde eben von diesem Rechtsanwalt Peter Hofböck vertreten. Merkbruder hatte diesen bestellten Mord verschoben, weil er sich nicht sicher fühlte. Das Opfer auf der Straße erschießen ging nicht mehr, er war alt geworden, konnte nicht schnell genug davonlaufen. Auch aus dem Auto schießen war zu riskant, also hatte er beschlossen zu warten, bis Hofböcks Frau allein in den Urlaub gefahren war, wie jedes Jahr um diese Zeit, und wollte ihn erst dann in seiner Wohnung aufsuchen und gemütlich erschießen. Da konnte er sich dann Zeit lassen, ihn vielleicht auch stattdessen erwürgen oder sonst die Abwehr schauen. Er kannte ja Hofböck ein wenig und kannte seine Gewohnheiten. So war es Sommer geworden und er hatte sich mit Hofböck in dessen Wohnung verabredet. Pünktlich um 15 Uhr war er dort und fand die Wohnungstür offen. Das Wohnzimmer war leer, also ging er vorsichtig ins Schlafzimmer und dort fand er dann Hofböck tot in einer Blutlache. Da kann ich mir ja die Arbeit sparen, murmelte Merkbruder und sah sich professionell um. Sorgfältig entfernte er seine Spuren von den diversen Türklinken und verließ das Haus. Dass ihn jemand gesehen hatte, schien unwahrscheinlich. Das wäre also der mögliche Anfang eines Kriminalromans. Da müsste man jetzt noch andere Personen noch finden, aber Sie sehen, der Anfang ist ganz leicht. Ich könnte mir aber auch den Anfang eines Familienromans, vielleicht sogar eines Bestsellers, vorstellen. Etwas so ähnlich wie die Buddenbrooks von Thomas Mann.
Knut, der Neffe des Großindustriellen Eberhard Lehmann, hatte bewusst die Einsamkeit gesucht, um gründlich über seine Hochzeit im kommenden Mai nachzudenken. Nichts sprach gegen Clara, im Gegenteil, die gesamte Verwandtschaft, ja sogar die höheren Angestellten seines Onkels, hatten einen kollektiven Seufzer der Erleichterung von sich gegeben, als sie erfahren hatten, dass Knut seinen leichtsinnigen Lebenswandel aufgeben und sich ins bürgerliche Leben zurückziehen wollte. Ja, und nun zu Clara. Ja, da musste man zuerst versuchen, ihre Tante Helene zu verstehen, bei der Clara aufgewachsen war. Clara war die vierte Tochter ihrer Eltern Elisabeth und Benedikt Schumacher. Diese hatten 6 Töchter gehabt, bevor das 7. Kind ein Junge namens David war. Nach der 3. Tochter Katharina war Elisabeth einem Nervenzusammenbruch nahe gewesen und dann war noch dazu Clara geboren worden. Ja, da mussten sie sie einfach zu Benedikts Schwester Helene geben, die kinderlos geblieben war. Diese Tante Helene war selbst eine 4. Tochter gewesen und war überdies eine seltsame Person. Zuerst wollte sie Ärztin werden. Doch als die medizinische Fakultät der Billroth-Universität, die sogar der berühmte Onkel Robert besucht hatte, sie ablehnte, da war sie bereit, Krankenschwester zu werden. Kaum hatte sie jedoch erfahren, wie schlecht Krankenschwestern entlohnt wurden, sattelte sie um auf technische Zeichnerin. Ihrer Freundin Ella zuliebe nahm sie gleichzeitig Klavierunterricht und brachte es in erstaunlich kurzer Zeit zu großer Fingerfertigkeit auf diesem Instrument, sodass einer Karriere als internationale Klaviervirtuosin nichts im Wege gestanden wäre, wenn Ella nicht zur gleichen Zeit geheiratet hätte. Na, nun wollte Tante Helene auch heiraten und schwor, das Klavier erst nach der Hochzeitsreise wieder anzurühren. Der erwählte Bräutigam hieß Hubert Möwenreiter und war Droschkenkutscher. Allerdings nur im Sommer, im Winter war er Stallbursche. Das war natürlich nicht standesgemäß gewesen und die ganze Familie hatte sich empört. Ihre Eltern, Gustav und Inge Grünfellner, wollten sie enterben. Ihr älterer Bruder Joachim wandte sich von ihr ab und verließ das Zimmer, sobald sie eintrat. Und ihre jüngere Schwester Sophie, die weinte sich die Augen aus. Also gab Tante Helene nach, blieb allein und Hubert Möwenreiter stürzte sich von einem hohen Felsen in die Ostsee und war tot. Als nun Claras Eltern so verzweifelt waren, weil Clara ein Mädchen war, nahm Tante Helene sie an Kindesstatt an. Durch ihre Vergangenheit war sie jedoch so frustriert, dass sie keinen Mann in Claras Nähe ließ. Erst mit 6 Jahren in der Schule entdeckte Clara, dass es so etwas wie Männer gab. Und auch dann redete Tante Helene ihr ein, dass Männer in der Natur nur selten vorkämen und dass die meisten verkleidete Frauen seien. Und jetzt überlegte Knut, ob er sie wirklich heiraten sollte. Was würden Arnulf und Frieda sagen, mit denen er seine Kindheit verbracht hatte? Was würden Leopold, sein Cousin, und Ernestine, seine Cousine, sagen? Was würden Edmund und Heide sagen und Albert und Gisela und Walter und Helga und... Soweit der Anfang eines Familienromans.
Der Brief eines jungen Regisseurs an den Theaterintendanten fängt so an. Sehr geehrter Herr Intendant, das Theaterstück Hamlet, Prinz von Dänemark von William Shakespeare, ist etwa 400 Jahre alt und nicht mehr spielbar. Es setzt voraus, dass Hamlets Vater ermordet wurde und jetzt als Gespenst erscheint, und am Schluss gibt es noch 7 weitere Tote, dadurch verliert das Stück an Glaubwürdigkeit. In meiner Bearbeitung, für die ich lediglich 5% Tantiemen beanspruche, ist Hamlet nicht Prinz von Dänemark, sondern er heißt Hamlet Prinz und ist ein junger Sportpromoter, der sich mit seinen Eltern Helmut und Gertrude Prinz sowie seiner Freundin Ophelia in der Schweiz auf Urlaub ist. Das Stück beginnt damit, dass wir Hamlet und Ophelia bei einem leidenschaftlichen Geschlechtsverkehr sehen, der durch die Ankunft der Eltern unterbrochen wird. Im Fitnessstudio des Hotels lernt Hamlet dann den Bankdirektor Konrad König sowie 2 schwule Unternehmer namens Rosenkranz und Güldenstern kennen. Die übrigen Personen in der Fassung von Shakespeare, also Polonius, Horatio, Laertes und Bernardo, habe ich gestrichen, da ihre Dialogzeilen leicht von Ophelia übernommen werden können. Diese müsste mit einer attraktiven Schauspielerin besetzt werden. In der Fassung von Shakespeare engagiert Hamlet dann eine Schauspieltruppe, aber nach heutigen Begriffen wäre das viel zu teuer. Also löse ich diesen Konflikt, indem in meiner Bearbeitung alle ins hoteleigene Kino gehen. Ich habe einen Film aus den 30er Jahren des vergangenen Jahrhunderts ausfindig gemacht, in dem eine ähnliche Situation vorkommt. Es ist ein Film mit Emil Jannings, Heinz Rühmann, Hans Albers, Magda Schneider, Hansi Niese, Luise Ulrich und so weiter und so weiter. Hingegen, der Brief einer meiner Freundinnen aus den 50er Jahren begann so.
Lieber Georg, du wirst dich wundern, von mir zu hören, da wir ja schon über ein Jahr auseinander sind. Ja, wir waren ja auch nur zusammen, weil wir niemand anderen hatten. Ich habe dich damals für einen Musiker gehalten und das hat mir gefallen. Deswegen habe ich dich auch geliebt. Das gebe ich offen zu. Jetzt habe ich aber erfahren, dass du auch Wörter oder Gedichte zu deiner Musik schreibst. Und da habe ich mir die angeschaut. Ich muss dir sagen, ich war entsetzt. Ich schäme mich, dass ich mit dir zusammen war. Du findest einen Mann, der seine Freundinnen umbringt oder erwürgt oder ertränkt, lustig? Ich habe sowas Erbärmliches noch nie gehört. Du sagst, wenn wir unschuldige Täubchen vergiften, sind wir nur im Park spazieren gegangen? Du behauptest allen Ernstes, wenn ein Mann mit der Frau seines Freundes ins Bett geht, soll der draußen warten? Georg, wenn du solche Sachen einem Publikum vorsingst, bist du ein Verbrecher. Man sollte dich anzeigen, du bist ein ganz gemeines Scheusal, eine Bestie, ein Schädling, den man einsperren oder vernichten sollte. Das muss ich dir sagen, auch wenn wir Gott sei Dank nichts mehr voneinander wissen wollen. Du bist ein...
Ein Fernsehintendant begann einen Brief an mich so. Sehr verehrter, lieber Herr Georg Kreisler, wohlmeinende Freunde haben mir nahegelegt, ich möge doch gelegentlich den Bildschirm wenigstens 15 Minuten für Sie freimachen, natürlich erst spät nachts. Meine Freunde baten mich so flehentlich, dass ich ihnen zusicherte, ich würde mich ehebaldigst an Sie persönlich wenden, um einige Sachverhalte mit Ihnen gemeinsam aufzuklären. Vorerst muss ich Ihnen mitteilen, dass ich selbst zu Ihren ältesten Bewunderern gehöre. Schon in meiner Studentenzeit saß ich nächtelang mit meinen Kommilitonen zusammen und wir lauschten fasziniert Ihren seltsamen Gesängen. Damals war Ihr Taubenvergiften oder Ihr Lied von der Wanderniere in aller Munde. Dies aber nur vorab, nun zu Ihren Liedern. Lieber Herr Kreisler, wie Sie sicher wissen, sind wir eine öffentlich-rechtliche Anstalt mit gewissen Aufgaben, gewissen Möglichkeiten. In Berlin, Hamburg, Köln, vor allem in Wien, würde man Ihre Lieder und sonstige aus Ihrer Feder ganz sicher genießen. Aber wir bedienen doch auch einfachere Menschen, die in kleineren Orten oder gar auf dem Lande wohnen und nach des Tages Mühe und Sie wissen selbst, wie es weitergeht. Es gibt nicht zu vergessen auch gewaltsam unterbrochene Anfänge, zum Beispiel: Mein letzter Wille ist... Oder?
Liebe Mutti, du weißt es und ich weiß es. Mein Bruder hasst mich. Aber was du nicht weißt, er besitzt einen Revolver. Du musst dir aber trotzdem keine Sorgen machen. Heute Abend kommt er mich besuchen und da wollen wir uns versöhnen.
Oder?
Lieber Edwin, morgen wirst du endlich da sein. Ich freue mich schon so auf dich. Die Wohnung ist perfekt geworden. Alles an seinem Platz. Wasser, Licht, Heizung, Gas, Telefon, alles funktioniert. Nur das Sicherheitssystem gegen Einbrecher, das wird erst morgen installiert.
So, wir möchten Ihnen jetzt gerne ein paar Liedertexte präsentieren. Zwischen Liedertexten und Gedichten ist ja ein großer Unterschied. Gedichte sollten eigentlich nicht vertont werden. Die sind ohne Musik besser. Außer sie werden von einem Genie vertont. Also Schubert, Schumann, Brahms, Hugo Wolf, die dürften auch Gedichte vertonen. Aber Liedertexte sind ja zum Vertonen geschrieben. Manchmal ist sogar die Musik zuerst da und der Text wird der Musik angepasst. Sie werden gleich selbst den Unterschied merken. Zuerst muss ich Ihnen ein kleines Geständnis machen. Mitte der 80er Jahre habe ich aufgehört, Lieder zu schreiben, aus dem einfachen Grund, weil mir keine mehr eingefallen sind. Seither habe ich Theaterstücke geschrieben, eine Reihe von Büchern, zwei Opern, aber keine Lieder, außer natürlich die Lieder, die Teile der Theaterstücke waren. Die Texte, die Sie also jetzt von uns hören werden, stammen alle aus den 50er, 60er und 70er Jahren, aber sie sind, wie ich hoffe, nicht veraltet. Sie sind entweder aktuell geblieben oder sie haben eine neue Aktualität bekommen. Zugegeben, da und dort habe ich ein bisschen nachgeholfen, ein paar Zeilen geändert. Bei Liedertexten darf man das. Ich beginne also mit einem Wiener Lied. Wie schön wäre Wien ohne Wiener. So schön wie eine schlafende Frau. Die Ringstraße wäre noch viel grüner und die Donau wäre endlich so blau. Wie schön wäre Wien ohne Wiener, ein Gewinn für den Fremdenverkehr. Die Autos ständen stumm, das Riesenrad fallen um und die lauschigen Gassen wären leer, in Grinzing wäre Ruhe und das Burgtheater zu, es wäre herrlich, wie schön Wien dann wäre. Keine Baustellen, keine Schrammeln und im Fernsehen kein Programm, nur die Vogeln und die Pferdeln und die Hunderln und die Bahn. Und wer durch dies Paradies muss, findet später als Legat statt des Antisemitismus nur ein Antiquariat. Weder Krankheit noch Genesung, weder Fürst noch Parlament, wäre für Wien nicht diese Lösung das perfekte Happy End. Und der Wein wächst ungetrunken und die Geigen werden geschont. Und der Mond wirft seine Funken tief im Prater auf die Unken. Und die Unken schauen versunken in den Mond. Wie schön wäre Wien ohne Wiener. Wie ein Hauch, der im All balanciert. Vielleicht gibt's wo eine fesche Angina, die ein Wohltäter hinexportiert. Wie schön wäre Wien ohne Wiener. Nur einmal möchte ich es so sehen. Und schreite ich sodann den kahlen Berg hinan und bleib oben voll Seligkeit stehen und seh dann aus der Fern mein liebes, leeres Wern, werde ich sagen, Sängs, jetzt ist doch schön. Ich habe natürlich nicht nur Wiener Lieder geschrieben, ich habe immer versucht, die ganze Welt zu berücksichtigen. Daher gab es von mir auch das Lied von der armen kleinen Nutte auf der Reeperbahn in Hamburg.
Mutter war Dirne, Vater war Dieb, Jim machte Dienst auf einem Kutter. Also wurde ich wie Mutter. Einmal sprach Jim: Du, ich hab dich so lieb. Versteck mich, ich hab etwas verbrochen. Damals kriegte ich 4 Wochen. Und im Gefängnis war es noch schlimmer als zu Haus. Wir kriegten Labskaus jeden Tag. Wer hält denn sowas aus? Doch ich ertrug mein Schicksal mit fröhlichem Gemüt. Denn ich fand Trost in diesem kleinen Lied. Auch auf der Reeperbahn steht dann und wann ein Weihnachtsmann, der blickt dich lächelnd an und hilft dir weiter. Und wenn man momentan im Leben nicht mehr weiter kann, dann ist der Weihnachtsmann dein Treubegleiter. Er steht ganz still im Gewimmel und bimmelt die Reeperbahn hinauf und ringsumher schmilzt der Schnee. Die Straße hört überhaupt nicht auf. Drum gibt's nur einen Mann, der dir fast immer helfen kann. Das ist der Weihnachtsmann auf der Reeperbahn. Jim fand einmal meine Telefonkartei und haute mir eine in die Fresse, damit ich ihn nicht vergesse. Dann brach er mir noch das Schlüsselbein in 2 und schaffte mich rasch in eine Klinik, denn er liebt mich treu und innig. Dort war ein junger Doktor, der sich an mir vergriff. Da schoss ihm Jim ein Loch in den Kopf und rannte auf sein Schiff. Die Polizei verdrosch mich, denn Jim war schon zu weit. Und trotzdem tat er mir am meisten leid. Denn auf der Reeperbahn steht dann und wann ein Weihnachtsmann, der blickt dich lächelnd an in alter Frische. Doch Jim am Ozean sieht niemals einen Weihnachtsmann, nur Sturm und Steuermann und fade Fische. Ja, ja, die Weihnacht an Bord ist doch nie wie das Weihnachtsfest zu Haus. Man blickt nach Süd und nach Nord und nach Ost und nach West und damit aus. Dann wischt sich jedermann die Tränen fort, so gut er kann. Ihm fehlt der Weihnachtsmann auf der Reeperbahn. Bin ich mal alt und das silberweiße Haar fließt mir über die Stirne runter, komm ich sicher nirgends unter. Kein Mensch will wissen, wie schön ich einmal war. Ich hab sogar am Bauch eine Tätowierung, eine Palme mit Verzierung. Dann krieche ich halb verhungert entlang der Reeperbahn und alle Männer drehen sich weg, als hätte ich was getan. Jedoch an einer Ecke, da bleib ich plötzlich stehen und kann das Wunder, das ich sehe, kaum sehen. Denn auf der Reeperbahn steht sicher dann der Weihnachtsmann und sagt mir ganz spontan, dass wir uns kennen. Dann fängt er leise, leise mit dem Glöckelein zu bimmeln an, dass ich mich nicht halten kann und ich muss flennen. Er lächelt breiter denn je und er führt mich die Reeperbahn hinauf und ringsumher schmilzt der Schnee und die Straße, die hört überhaupt nicht auf. Ich glaub an Liebe nicht, an Treue nicht, doch glaub ich an den guten Weihnachtsmann auf der Reeperbahn.
In den 50er Jahren haben viele Wiener noch von der guten alten Kaiserzeit geträumt, also von der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg, als Bemmen noch bei Österreich war. Also zum Beispiel die Tschechoslowakei zu Österreich gehörte. Heute gehört Tschechien nicht einmal zur Slowakei. Aber damals gab es noch unzählige Wiener, die einen bämmischen Akzent hatten und dann sagten: Ich sitze gern im Wirtshaus, am wirtshäuslichen Herd. Dort sitze ich wie bei mir zu Hause und werde nicht gestört. Der Wein wird schön älter, in meine Kehle fällt er, der Kaltere wird kälter, so wie sich das gehört. Ich lese nicht in Journalen, ich red mit keiner Frau, für die müsste ich noch zahlen, dazu bin ich zu schlau. Wenn ich Inspiration suche, Gesellschaftsliaison suche, lese ich das Telefonbuch. Dort finde ich das genau. Alle meine Freunde stehen drin. Und zwar auf Seite V. Wondrak, Wortel, Wiplaschil, Wojtek, Wozek, Wimlatil, Viora, Vrabel, Wrtelek, Wiklasz, Wracek, Wichnalek, Wreka, Wrba, Wikudil, Wracek, Mucen, Piskocil, Wocheteczka, Wukilicz, Wrtatko, Wukazinowicz, Worak, Wondru, Worliczek, Woralek, Wozmik, Worlik, Wrbl, Wrtl, Wotruba, Wocelinek, Wrinis, Mostarek, Wutrala und Mitlaczil, Wrcala und Mistlaczil, Wołk, Wotipka, Wiczezal, Wradzdil, Wrana, Wimetal, Wrbicki, Wrabecki, Wranek. Ja. Meine Frau geht mich betrügen, wissen Sie ja. Und sie glaubt, dass ich nicht schmeck. Jeden Abend tut sie liegen mit dem Blätterneck ums Eck. Der Blätterneck ist ein Krokodil. Meine Frau ist ein Kokotto. Sie gehen zusammen ins Hotel, damit ich es nicht entdecke. Ich hab's mal begriffen und nehme mir auf Kredit an teilen Detektiven. Das folgt auf Schritt und Tritt. Und schon zwei Wochen nachher kommt der große Macher und sagt, dass ich nicht lache, der Blätterneck ist es nicht. Jetzt halten Sie ihn geschwind wo an. Die Frau betrügt Sie mit Wondrak, Wortel, Etwas ganz anderes. Vor etlichen Jahren ist Barbara im Gewand einer Nonne aufgetreten. Und zwar mit einem Text, der heute vielleicht eine neue Aktualität erhalten hat.
Ich zählte 16 Jahre, als ich ins Kloster kam. Dort schor man meine Haare und sehr bald war ich zahm. Ich habe seit jenem Tage im Kloster mein Asyl. Und nun stellst du die Frage, wie ich mich heute fühle? Ich kann mich heute doch nicht fühlen, so wie gestern. Und kein normaler Mensch erwartet das von mir. Gestern war ich eine Schwester unter Schwestern. Heute war ich mit dir. Ich kann mich heute auch nicht fühlen, so wie morgen, weil es mir dazu an Erfahrung noch gebricht. Ich werde morgen, so wie stets, für meine Seele sorgen. Heute brauche ich sie nicht. Zwar ist die Liebe mit dir bestimmt nicht was besonders Religiöses, doch auch nichts Böses. Und das Geschiebe und Getue in der Mitte des Gekräuses hat etwas Deliziöses. Wenn ich zu dir aus meiner Klosterzelle laufe, weiß ich vor Frömmigkeit bestimmt nicht, was ich tue. Ich komme sozusagen von der Taufe in die Traufe. Schuld daran bist du, mein Herr Jesus. Schau mich nicht so an. Du hast doch sicher auch getan. Ich werde zu dir beten im schönsten Latein, aber muss ich deswegen eine Jungfrau sein? Wenn du mich gekannt hättest dort in Nazareth, wer weiß, ob ich dein Leben nicht verändert hätte. Du hättest den Rabbinern gegönnt ihre Gewalt und hättest dich stattdessen vielleicht in mich verknallt. Du hättest dann den Römern nicht so trotzig widerstrebt und wir hätten zusammen noch so manches Jahr gelebt. Doch leider kam es anders. Es ist, weiß Gott, zum Weinen. Du hattest 12 Apostel und mir gönnt man nicht einen. Es gibt Kolleginnen von mir, die denken anders, doch meistens nur, weil ihnen sonst nichts übrig blieb. Und wenn sie tugendhaft sind, ist es nur der Not gehorchend, nicht dem inneren Trieb. Genau das Gleiche merke ich auch bei unserem Pfarrer, wenn er gelegentlich von Tugend zu mir spricht. Er spreche sicherlich viel lieber von ganz anderen Dingen, aber er traut sich nicht. Und wenn ich beichte, merke ich, mein Beichtvater ist auch kein Kostverächter, wie gerne möchte. Und nur der Bischof sieht nicht, welche Vorteile ich habe. Nun ja, ich bin kein Knabe. Man soll uns Nonnen drum die Liebe nicht verbieten. Wir sind bereit dazu und stellen unseren Mann. Man findet gerade bei den Nonnen wenig Nieten. Das wussten schon die Päpste und die Jesuiten. Rette sich, wer kann! Ruf mich morgen in der Zelle an.
Zum Abschluss. Manche Leute sagen, mein bekanntestes Wiener Lied, das Lied vom Taubenvergiften im Park, kann man sich ohne Musik nicht vorstellen. aber der Meinung bin ich nicht. Man kann doch sagen, Schatz, das Wetter ist wunderschön, da bleibt man nicht länger zu Haus. Heute muss man ins Grüne gehen, in den bunten Frühling hinaus. Jeder Bursch, jedes Mädel mit ihrem Fresspaketel sitzen heute im grünen Klee. Schatz, ich habe eine Idee. Schau, die Sonne ist warm und die Lüfte sind lau. Gehen wir Tauben vergiften im Park. Die Bäume sind grün, der Himmel ist blau. Gehen wir Tauben vergiften im Park. Wir sitzen zusammen in der Laube und jeder vergiftet eine Taube. Der Frühling trinkt bis ins innerste Mark beim Taubenvergiften im Park. Schatz, geh, bring das Arsen zu mir her, das tut sich am besten bewähren. Oder streu's auf ein Grahambrot, kreuz über quer, nimm Scherzel, das fressen sie ja gern. Erst verjagen wir die Spatzen, denn die tun an alles verpatzen. So ein Spatz ist zu geschwind, der frisst Gift auf im Nu und das arme Tauberl schaut zu. Ja, der Frühling ist hier. Gehen wir Tauben vergiften im Park. Kann's geben im Leben ein größeres Pläsier als das Tauben vergiften im Park. Der Hansel geht auch mit der Mali, weil die Mali zahlt sie an Kali. Die Herzen sind schwach und die Liebe ist stark beim Tauben vergiften im Park. Nimm für uns was zu naschen in der anderen Tasche. Gehen wir Tauben vergiften im Park. Vielen Dank.